Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung «Das Leben ist lebenswert» lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema Papstaudienzen im zweiten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Wie bereits in einem früheren Kapitel erwähnt, reiste ich nur wenige Monate vor meinem Rücktritt nach Rom und unterbreitete Papst Paul VI. Meinen Amtsverzicht. Ich teilte es ihm mit, sobald ich sein Büro betreten hatte. Er sagte nichts, sondern sprach ungefähr 10 Minuten über ein anderes Thema, woraufhin ich meinen Amtsverzicht erneut vorbrachte. Eure Heiligkeit, ich habe Ihnen meinen Rücktritt als Bischof von Rochester angeboten. Geruhen Sie, ihn entgegenzunehmen. Einige weitere Minuten vergingen, in denen wir über einen anderen Aspekt des kirchlichen Lebens sprachen. Aber immer noch keine Antwort. Ich wusste, dass die Audienz in absehbarer Zeit zu Ende sein würde. Daher sagte ich schließlich: Eure Heiligkeit, Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Haben Sie die Güte, meinen Rücktritt als Bischof von Rochester anzunehmen, da ich die Altersgrenze eines aktiven Bischofs erreicht habe? Er erwiderte: Zu welchem Zeitpunkt wollen Sie zurücktreten? Am 20. September, dem Jahrestag meiner Weihe. Er schrieb auf einen Notizblock: 20. September. Ich fragte Eure Heiligkeit, warum setzen Sie ein Fragezeichen nach dem 20. September? Nun, sagte er, vielleicht wird er nicht genau an diesem Datum stattfinden, aber um dieses Datum herum werde ich zustimmen. Tatsächlich geschah es dann ungefähr einen Monat später. Folgenden Brief erhielt ich von Seiner Heiligkeit anlässlich des 25. Jahrestages meiner Bischofsweihe. An unseren verehrten Bruder Fulton John Sheen, Titularerzbischof von Newport. Wir erinnern uns mit großer Freude an Sie, verehrter Bruder. Wir haben die größte Hochachtung von Ihrem Lebensweg und den vielfältigen Tätigkeiten, und wir trachten in diesem gegenwärtigen Augenblick danach, diese große Freude, die wir Ihnen gegenüber empfinden, noch zu vermehren. Bereitwillig sehen wir uns gezwungen, eine Zeit lang mit Ihnen brieflich aus der Entfernung zu reden, um mit Ihnen gemeinsam vor Gott und der Kirche die Ihnen erwiesene Güte und Großzügigkeit der Vorsehung des barmherzigen Erlöses zu preisen. Denn kein anderer als der Herr Jesus selbst ist derjenige, der durch Ihren Dienst eine solche Fülle an Gnaden auf andere Menschen ausgegossen hat. Es ist eben derselbe Herr, den Sie so innig lieben, den Sie in so hohem Maße im Sakrament der Eucharistie verehren, dem Sie nach der Heiligen Schrift so gewissenhaft nachgefolgt sind und den Sie in Ihrer Lehrtätigkeit, Ihren Büchern und Ihren Reden immer verherrlicht und verkündigt haben. Und wir können auch nicht die zahllosen Seelen unerwähnt lassen, die durch Sie als Autor, Leiter und Prediger entweder dahin gelangten, dass sie Christus, den Erlöser, besser kennenlernten oder seine Kirche auf Erden wohlwollender betrachteten oder leidenschaftlicher die göttlichen und menschlichen Wahrheiten liebten. Uns ist auch bewusst, dass unter diesen vielen Menschen jene sind, denen sie in besonderem Maß geholfen, die sie gelehrt und beeinflusst haben. Daher halten wir jetzt inne, um Ihnen in Dankbarkeit und Freude unsere Ehrerbietung zum Jubiläum Ihrer Bischofsweihe zu erweisen. 25 Jahre sind schnell vergangen, seit jenem Tag, als Sie in dieser Stadt Rom nahe den Apostelgräbern die Fülle des Priesteramtes empfangen haben und zum Bischof der Titularkirche von Caesariana ernannt wurden, verbunden mit dem entsprechenden Rang und der Würde. Doch war jener 11. Tag im Juni weder der Anfang noch das Ende Ihres bemerkenswerten Eifers in jedem Bereich des katholischen Apostolats. Vielmehr krönte er die 32 Jahre Ihres Priestertums und gab einen neuen Impuls, ohne Unterbrechung, neue und einzigartige Projekte und Werke für Christus zu unternehmen, für seine Kirche und für die Seelen, die sich nach Rettung und göttlichem Licht sehnen. Vorbehaltlos haben sie sich für die Förderung der Missionsarbeit für Katholiken in ihrem Land eingesetzt und ebenso das päpstliche Werk der Glaubensverbreitung kraftvoll geleitet. Vorher haben sie über einen langen Zeitraum mit großem Erfolg die Wahrheiten der Philosophie und die Glaubenslehre der heiligen Theologie gelehrt. Dann wurden sie, nach Gottes Willen, zum Bischof geweiht und sie haben dieses Amt durch ein Programm des Predigers und Schreibens intensiviert, das wegen seiner weiten Verbreitung und der dadurch weitergegebenen Kenntnis des Evangeliums zur Rettung der Seelen und zum Ruhm der Kirche beitrug. Es ist tatsächlich unmöglich, die Zahl jener zu nennen, die ihre Bücher gelesen, ihre Sendungen im Radio gehört und ihre Sendungen im Fernsehen verfolgt haben. All diese Berichte und Leistungen stehen uns nun vor Augen, da sie ihr silbernes Bischofsjubiläum begehen. Aufgrund dessen, verehrter Bruder, möchten wir Ihnen aus tiefstem Herzen für all dies unser Lob und unsere Ehrerbietung übermitteln und Ihnen dazu und zu all Ihren großartigen Werken gratulieren. Wir freuen uns sehr und danken Gott, denn weder Alter noch Gesundheitszustand konnten Sie aufhalten, sondern noch immer gewinnen Sie mit einem frohen Geist, pastoraler Hingabe und gutem Benehmen viele Menschen für Christus und für die Kirche. Vor allem Priestern haben sie mit geistlichem Rat und geistlicher Hilfe beigestanden und bei großen Versammlungen haben sie die Wahrheiten des Evangeliums ausgesät. Wir flehen den allgütigen Erlöser an, sie in ihrem fruchtbaren Wirken zu beleben und zu stärken und mit dem Trost eines starken Glaubens zu erquicken. Und dereinst möge er sie, wenn es ihm gefällt, in der ungetrübten Schau seiner selbst im Himmel glücklich machen. Möge dieser, unser Brief für Sie, ehrwürdiger Bruder, ein Zeichen unserer brüderlichen Dankbarkeit sein, indem wir Ihnen gerne unseren apostolischen Segen zu Ihrem 81. Geburtstag übermitteln. Gegeben im Vatikan am 8. Tag des Monats Mai 1976, dem 13. unseres Pontifikats. Sie hören einen Teilabschnitt des Kapitels Papstaudienzen aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen, einem Mann, der nicht nur durch seine tiefe Spiritualität, sondern auch durch seine mediale Präsenz beeindruckte. Als charismatischer Pionier des religiösen Rundfunks hat Sheen Millionen Menschen erreicht, mit Worten, die bis heute nachklingen. Wir begegnen einer spannenden Verbindung zwischen Fulton John Sheen und Papst Leo XIV. Beide Persönlichkeiten teilen nicht nur das gleiche bedeutsame Datum, den 8. Mai, sondern auch bemerkenswerte Parallelen in ihrer geistlichen Wirkung und historischen Bedeutung. Lauschen Sie nun weiter den Erinnerungen eines Mannes, der Geschichte schrieb, Fulton John Sheen. Johannes Paul I. bin ich nie begegnet, denn es schien beinahe, als ob er gekommen wäre, um sich mit einem Lächeln wieder zu verabschieden. Papst Johannes Paul II. Durfte ich begegnen als er nach New York kam. Ich kommentierte seinen Besuch im nationalen Fernsehen, wie ich es bereits Jahre zuvor getan hatte, als Papst Paul VI. New York besucht hatte. Ich empfand es als große Ehre, diesen Brief von Johannes Paul II. Anlässlich meines 60-jährigen Priesterjubiläums zu empfangen. Aus meinem verehrten Bruder Fulton John Sheen, Titularerzbischof von Newport. Ich schließe mich Ihrer Danksagung an Gott für Ihre 60-jährige priesterliche Tätigkeit für unseren Herrn Jesus Christus an. Gott berief Sie, auf außergewöhnliche Weise sein dynamisches Wort zu verkünden. Mit großem Eifer sind Sie diesem Ruf gefolgt und haben Ihre vielen Begabungen eingesetzt, um das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten. So hat in diesen 6 Jahrzehnten Ihres priesterlichen Dienstes Gott das Leben von Millionen Männern und Frauen unserer Zeit berührt. Sie haben ihnen im Radio zugehört, haben sie im Fernsehen gesehen, profitierten von ihren vielfältigen Leistungen als Autor und nahmen an geistlichen Programmen unter ihrer Leitung teil. So schließe ich mich dem heiligen Paulus an. Ich danke meinem Gott jedes Mal, so oft ich eurer gedenke. Immer wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Für euch, wegen eurer Hilfe bei der Verbreitung des Evangeliums. Philipper 1,3-4. Geliebter Bruder in Christus, wir sind vereint im Gebet und im Dienst am Wort Gottes. Vergleiche Apostelgeschichte 6,4. Dass Christus auf besondere Weise den Aposteln und ihren Nachfolgern anvertraut hat. So bitte ich Sie, für mich und für den Erfolg meines Dienstes als oberster Hirte der Kirche zu beten. Und ich werde für Sie beten und unseren Herrn Jesus Christus bitten, Ihnen tiefen Frieden zu verleihen und Sie in seiner Liebe zu erhalten. Ich empfehle Sie der Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria, der Mutter Gottes und Mutter aller Priester. Und mit brüderlicher Zuneigung erteile ich Ihnen meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 11. Oktober 1979, Johannes Paul II. Ich glaube, dass Johannes Paul II. Als einer der großen Päpste aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Wenn man auf die Geschichte des Christentums schaut, dann gab es offenbar ungefähr alle 500 Jahre eine Krise. Der erste Zyklus von 500 Jahren ereignete sich mit dem Untergang Roms, als Gott den bedeutenden Papst Gregor den Großen auf den Stuhl Petri erhob, der zuvor Senator in Rom gewesen war. Er wurde Benediktiner, setzte die Bekehrung der Barbaren in Gang und bereitete den Weg für ein christliches Europa. Der zweite 500-Jahr-Zyklus bringt uns ungefähr zum Jahr 1000, als es zum Schisma mit der Ostkirche kam. Allerdings auch zu einem Nachlassen an Heiligkeit in der Kirche. 3 vorherrschende Übel waren weiter verbreitet: Konkubinat des Klerus, Simonie oder der Handel mit kirchlichen Ämtern und die Ernennung von Bischöfen durch Fürsten und Könige. Gregor VII., ein Benediktiner, wurde von Gott berufen, diese Krise gegen massive Widerstände von innen zu beheben. Er bereitete den Weg für die großartige Kultur des Mittelalters. Im dritten 500-Jahr-Zyklus brach die Einheit der Christen auseinander. Der Klerus wurde korrupt, Nonnen wurden weltlich und jeder erkannte die Notwendigkeit einer Reform. Einige unternahmen es, den Glauben zu reformieren. Doch am Glauben war nichts falsch. Das Verhalten musste reformiert werden. Der große Dominikanerpapst Pius V. rettete die Kirche, indem er die Reformen des Konzils von Trient umsetzte und missionarisches Wirken in der ganzen Welt begründete. Nun befinden wir uns im vierten Zyklus von 500 Jahren nach zwei Weltkriegen innerhalb von 21 Jahren und dem allgemein verbreiteten Grauen vor einer nuklearen Katastrophe. Dieses Mal hat uns Johannes Paul II. Geschenkt, der wie noch kein Mensch von ihm die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen vermochte. Ich meine, dass die Erklärung im Charakteristikum des 20. Jahrhunderts zu suchen ist, nämlich dem Mystizismus, nicht einem wahren Mystizismus, der in Gott verwurzelt ist, sondern in einem Pseudo-Mystizismus. Und es mit Charles Péguy zu sagen, falscher Mystizismus endet in Politik. Die Zeit, in der wir leben, hat den Aufstieg des roten Mystizismus von Klasse und Partei im Kommunismus erlebt. Des schwarzen Mystizismus des Staates unter dem Faschismus und des braunen Mystizismus der Rasse unter dem Nationalsozialismus. In anderen Teilen der Welt erhob sich eine falsche Mystik, gleich einer Schlange, erstickt die Freiheit der Rede, unterdrückte die Opposition und tötete diejenigen, die anderer Meinung waren. In dieser Welt, einer falschen politischen Mystik, kommt Papst Johannes Paul II. Mit seiner unpolitischen Mystik. Er hat keine Armeen, keine Werbeprofis, keine Propagandamaschine und kommt aus einem kleinen Staat der Welt. Die Mystik, die er predigte, ist die Mystik menschlicher Freiheit, was nicht bedeutet, dazu berechtigt zu sein, zu tun, was einem gefällt, sonst wären nur die Starken frei. Diese Mystik verfällt auch nicht in das entgegengesetzte Extrem des Totalitarismus, in der Freiheit, als das Recht definiert wird, zu tun, was man tun muss, sonst gibt es lediglich die Freiheit einer Gruppe. Die Freiheit, die er predigt, ist die Freiheit zu tun, was man tun sollte, und dieses Sollen beinhaltet ein Ziel, ein Lebensziel und einen Sinn. Seine Mystik bestätigt die Heiligkeit des Lebens, das Recht, Gott entsprechend der Erhellung des Gewissens anzubeten und die Verpflichtung auf die Menschenrechte, was dem entspricht, was in unserer Unabhängigkeitserklärung festgehalten ist, dass all unsere Rechte und Freiheiten von unserem Schöpfer stammen. Seine unpolitische Mystik übt teilweise deshalb eine solche Faszination auf die Bürger der Vereinigten Staaten aus, weil sich in unserer Nation eine Art Politik ohne Mystik entwickelt hat. Seit wir die Kernspaltung betrieben haben, sind wir auch als Nation gespalten in Gruppen, Verbände, Fraktionen und Cliquen. Jeder will sich selbst zur Geltung bringen, seinen eigenen Ton anschlagend. Niemand will ein Lied des Patriotismus und der Einheit singen. Unsere Hände sind voll, unsere Herzen jedoch leer. Wir leiden an geistlichem Hunger, während ein Großteil der Welt körperlich hungert. Als Schafe ohne Hirten haben wir plötzlich den Wert des Geistigen in einem weiß gekleideten Mann erkannt. Für alle, die ihren Weg gefunden haben, wurde er zum geistigen und moralischen Führer. Für alle, die ihren Weg verloren haben, wurde er zu einem Leuchtturm der Hoffnung.
Thank you.
Wir hören einen weiteren eindrucksvollen Auszug aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen, einem der bedeutendsten geistlichen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Mit seiner tiefen Spiritualität und seiner außergewöhnlichen Gabe der Kommunikation hat Erzbischof Fulton John Sheen weit über die Grenzen der Kirche hinausgewirkt. Heute gilt er weiterhin als auf dem Weg zur Heiligkeit und könnte der nächste in den USA geborene Heilige werden. Ein bewegendes Lebenszeugnis, das auch heute noch inspiriert und berührt. Viel Freude mit dem Teilabschnitt des Kapitels Papstaudienzen von Fulton John Sheen. Vor über einem Jahrhundert schrieb ein polnischer Dichter folgende prophetische Verse. Gott hat den Thron bereitet für einen slawischen Papst. Er wird die Kirche ausfegen und von innen reinigen. Gott wird offenbart werden, klar wie der Tag in einer schöpferischen Welt. Eine polnische Frau, die 1972 im Alter von 92 Jahren gestorben ist, hatte den jungen Priester Wojtyla gekannt. In ihrem Nachlass befand sich ein Gebetsbuch, in dem diese Prophezeiung slowakisch enthalten war. Sie hatte darunter geschrieben, dieser Papst wird Karol sein. Im Laufe meines Lebens habe ich beobachtet, wie das Papsttum sich allmählich in die Welt hinaus bewegte, aus dem Inneren der Kirche heraus, in der es in gewisser Weise in sich abgeschlossen war. Man kann das anhand der Orte nachvollziehen, an denen die Päpste im Laufe meines Lebens gekrönt wurden. Hält man sich das Innere des Petersdoms vor Augen, dann kann die Geschichte dieser wachsenden Beziehung zur Welt aufgezeigt werden. Papst Benedikt XV. Wurde zu Beginn des Ersten Weltkrieges in der Sixtinischen Kapelle gekrönt, soweit vom Vordereingang des Petersdomes entfernt, wie es überhaupt möglich war. Sein Nachfolger Papst Pius XI. Wurde am Hauptaltar unter der großen Kuppel gekrönt. Pius XII. Schritt nach seiner Krönung das Kirchenschiff hinunter und begab sich über eine schmale Stiege auf den Balkon an der Außenseite des Petersdoms. Damit machte er buchstäblich einen Schritt in die Welt hinein. Er war noch nicht ganz darin angekommen, doch das Papsttum bewegte sich auf die Welt zu. Johannes, der 23., betrat nicht nur den Balkon, sondern breitete seine Arme weit aus wie Berninis Kolonnaden auf dem Petersplatz und lud die Welt ein, zu ihm zu kommen. Papst Paul VI. Feierte seine Krönungsmesse vor dem Petersdom auf dem großen, zur Welt hin offenen Petersplatz. Johannes Paul I. wurde 1978 feierlich in sein Amt eingeführt. Papst Johannes Paul II. Kam nicht nur aus dem Petersdom heraus und wurde nicht nur in Gegenwart der Welt in sein Amt eingeführt, sondern er redete bei seiner Einführung in mehreren Sprachen zu den Menschen. Er begann dann mit seinen Reisen in die Welt, nach Polen, nach Mexiko, nach Irland, in die USA, und er hat seine Reise noch immer nicht beendet. Wenn ich sage, dass die letzten Päpste sich bemüht hätten, die Kluft zur Welt immer mehr zu verkleinern, könnte dies für Verwirrung sorgen. Das Wort Welt hat in der Bibel zwei Bedeutungen. Vor allem steht es für den Kosmos und dessen Ausgestaltung durch den Menschen. In diesem Sinn ist die Welt gut. Gott sah, dass es gut war. Doch hat das Wort noch eine andere Bedeutung, nämlich die Vorrangstellung des Ich. Das Streben nach körperlichen Vergnügungen anstelle der Freuden des Geistes, Die Dominanz von Stolz, Begierde oder Geiz in der menschlichen Person. Diese Welt kann zusammengefasst werden mit: Ich muss mein Ding machen oder ich bin mein eigener Herr. Vor dieser Welt hat unser Herr seine Apostel gewarnt. Weil ich euch aus der Welt gewählt habe, darum hasst euch die Welt. Unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, anlässlich dessen ein großartiges Dokument formuliert worden war mit dem Titel »Über die Kirche in der Welt von heute«, veränderten einige das innere Interesse der Kirche an der Entwicklung der Menschheit in der Welt in Säkularismus, was einem Niedergang der Spiritualität zur Folge hatte, den Zusammenbruch des religiösen Lebens und den Verlust des Sakralen bei den Berufungen. Die Aufgabe, die vor Johannes Paul II. Liegt, ist die Wiederherstellung der Ausgewogenheit zwischen dem Königreich Gottes, das in dieser Welt aber nicht von ihr ist. Weil das Wort Welt zweideutig ist, ist es möglich, in die Abgründe auf beiden Seiten der Straße zu stürzen, wodurch Psychotiker und Neurotiker entstehen. Ein Psychotiker glaubt, dass 2 und 2 5 sei. Ein Neurotiker glaubt, dass 2 und 2 4 ist, was ihn allerdings in Rage versetzt. Die Neurotiker halten sich am Wirklichen fest und vergessen das Ideal. In der Bibel wird die Kirche als der Fels dargestellt, aus dem, als er gespalten wurde, lebendiges Wasser hervorquillt. Der Fels ist beständig. Das Wasser symbolisiert den Wandel und die Dynamik der Kirche. Die Psychotiker halten sich am Felsen fest und vergessen das Wasser. Die Neurotiker schwimmen im Wasser und vergessen den Felsen. Die Psychotiker wünschen sich nur das Flussbett, die Neurotiker nur das fließende Wasser. Die Psychotiker wollen die Kirche von der Welt isolieren, die Neurotiker wollen die Kirche mit der Welt identifizieren. Für die Psychotiker ist die Religion kultisch, für die Neurotiker aktivistisch. Als Goethes Mephisto sich anschickte, das Johannesevangelium zu übersetzen, im Anfang war das Wort, zögerte er, weil er sich mit dem Primat des Wortes Gottes nicht einverstanden erklären konnte. Er schrieb stattdessen, im Anfang war die Tat. Ich glaube, dass Johannes Paul II. Diese Trennung der Dinge beseitigen wird, von denen Gott wollte, dass sie zusammenbleiben. Die Nähe zu so vielen Päpsten war nur die sich in meinem Leben vollziehende Zuspitzung jener frühen Glaubenserfahrung im Priesterseminar. Ich hatte eine solch große Ehrfurcht vor dem Stellvertretern Christi, weil ich in ihnen das sichtbare Haupt des Leibes Christi der Kirche sah. Es hat mich immer betrübt, wenn kleine Geister sich verächtlich über die allen zur Verfügung stehenden Sammlung der Weisheit der Kirche auslassen. Die Selbstüberwindung der Asketen, das Erdulden ihrer Märtyrer, die Heiligkeit einer langen Reihe von Päpsten, abgesehen von wenigen, all das hat mich erhoben und gleichzeitig beschämt. Wenn ich sah, wie hoch jeder Papst die Heilige Schrift, die Tradition und das Lehramt der Kirche schätzte, kam mir das wie eine Art Dreifaltigkeit vor, durch welche das Wort Gottes uns erreicht hat. Mir wurde auch bewusst, welch eine Freude es ist, nicht nur mit der Kirche, sondern innerhalb der Kirche zu denken. Unser Herr sagte zu Petrus: Simon, Sohn des Johannes, weide meine Schafe. Er sagte nicht, weide deine Schafe. Wir alle sind Schafe Christi. Und wenn es darum geht, Nahrung zu erhalten, dann habe ich mich immer von Petrus und jedem anderen Stellvertreter Christi geistig gut versorgt gefühlt. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Papstaudienzen im zweiten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Pürzi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.